Coaching, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
Eine neue Woche, Leute, und es ist wirklich, es ist eine Ausgabe, es ist ein Podcast vor uns, wo ich mich persönlich so sehr drauf freue, weil mehr Bestbesetzung geht überhaupt nicht. Also es ist wirklich, herzlich willkommen, Martin Tomczyk.
Hallo in die Runde, hallo, ich freue mich dabei sein zu können.
Es ist ja der Moment, wo ich eigentlich sagen würde, lass uns beide alleine reden. Ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Aber da sind noch zwei andere
Hafen so, Junge, in der Runde. Ist das so, Junge? Was ist los mit dir? Das glaube ich gar nicht. Also ich finde Martin ja auch geil, aber dass du jetzt gleich so abgehst wie eine Rakete, hey, ist ja was ganz Neues.
Ich wollte mal diese Folge mal mit einem schönen kleinen Diss beginnen. Hallo Eddie, ja. Hallo Timo.
Hallo Martin.
Hallo Eddie, hallo Martin.
Hallo Matthias.
Hallo Timo. Wisst ihr eigentlich, dass wir bis auf Mattes uns alle nächste Woche, Donnerstag oder Freitag, an einer Rennstrecke und auch noch an einer Kultrennstrecke in Monza sehen?
Ja, und da freue ich mich wirklich drauf, vor allem mit euch mal wieder zusammenarbeiten zu können. Und Timo, bei uns ja das erste Mal, dass wir zusammen auch an der Rennstrecke zusammenarbeiten. Stimmt.
Ja, ich freue mich wirklich. Also es ist eine coole Kombi. Ist mir eigentlich heute erst wieder eingefallen, wo wir von unserem Chef den Ablaufplan bzw. Die Info bekommen haben, dass der Mattes ja gar nicht da ist. Ist mir heute erst wieder eingefallen. Du bist ja in Mexiko, mein Lieber, bei der Formel E.
Und Matthias Killing hat die Gruppe verlassen.
Ja, und tschüss.
Matthias Killing hat die Gruppe verlassen.
Nein, ich freue mich wirklich. Also schade, Mattes, natürlich, dass du nicht da bist. Wirklich. Ich wäre eine geiles Quattro sozusagen in dem Fall.
Absolut. Aber, ihr habt die Kaiserin an der Backe. Aber auch das ist natürlich
wunderschön. Du, das kriegen wir auch irgendwie verkraftet.
Das schaffen wir locker. Und da ich Martin gestern nicht mehr gesehen habe, nachdem ich das ganze Wochenende über ihn gesprochen habe, Martin, da trinken wir noch mal ein Gläschen auf gestern, ne?
Ja, das habe ich. Sehr gut. Timo ist vorbereitet. Man sieht es jetzt ja nicht im Podcast, aber steht noch recht voll aus. Aber nee, ich habe mir gestern.
Extra gewartet.
Ich habe mir gestern in der Tat auch das ein oder andere alkoholische Getränk genehmigt nach dem Rennen.
Du hättest ja während des Rennens genug Zeit gehabt, dir das ein oder andere alkoholische Getränk. Wir reden gleich natürlich über die 24 Stunden vom Nürburgring, deswegen haben wir auch Martin natürlich eingeladen, aber erstmal eine große Freude, weil Martin Tomczyk, Timo Scheider als unsere beiden Experten der DTM in den vergangenen Jahren zusammen im Podcast, finde ich richtig geil, Eddie. Ich glaube, da stimmst du mir zu, das ist Punkt 1. Punkt 2, hier sitzen drei DTM-Championships, kann man sagen, also drei Meisterschaften in diesem Podcast plus natürlich zwei fantastisch gut aussehende Typen und Martin und Timo sind auch da, also mehr geht ja gar nicht. Eddie, was meinst du?
Ich sehe schon, du hast heute Morgen einen Clown gefrühstückt. Ja, ich sehe das genauso wie du, weil wie gesagt, ich habe das ganze Wochenende mich damit beschäftigt, habe mich über jede einzelne SMS von Timo Scheider gefreut. Ich hatte ja auch noch Kai Salzmann an den Hacken am Wochenende, unseren Sat.1-Produktionschef, der das allererste Mal beim 24-Stunden-Rennen war. Und das war für mich eigentlich das Beeindruckende. Der ist innerhalb kürzester Zeit zum kompletten 24-Stunden-Rennen Fan-Nerd, und zwar auf Hardcore-Ebene. Ihr kennt ihn auch. Ihr wisst, wenn der was mag, der Kai, dann gibt er alles dafür. Also der hatte eine Gänsehaut bis nach Meppen und als dann auch noch unser Freund Martin da so performt hat im Rennen, also ich habe mir zwischendurch ein bisschen Sorge gemacht um Kai, weil ich glaube, der war nervöser als Christina zu Hause, mit der ich auch die ganze Zeit per SMS Kontakt hatte, während des Kommentierens wohlgemerkt. Ne? Also ich hatte da so ein bisschen betreuerische Dienste auch zu leisten. Erstmal Christina per WhatsApp beruhigen und Kai Salzmann an der Rennstrecke zu beruhigen, weil der sagte mir alle 30 Sekunden, wie geil wäre das denn? Ich bin das erste Mal beim 24-Stunden-Rennen und wenn der Martin gewinnen würde und also nur so, ihr kennt ihn ja, also das war schon geil.
Ja, 8,8 also Sekunden
Martin, herzlichen Glückwunsch. 8 Sekunden haben gefehlt am Ende. Herzlichen Glückwunsch. Aber vor allem auch, glaube ich, da, das war ja bei dir einmal, ich berichtige mich bitte, aber in einer Runde 10 Plätze oder irgend sowas?
Das war ja das. Nein. Lass das mal den Kommentator machen. Der ist in der ersten Runde ist er vorgefahren. In der ersten Runde ist er vorgefahren auf 13 von 25. Und Timo ist ja auch schon Nordschleife gefahren. Ich habe immer noch keinen Schimmer, wie Martin Tomczyk das gemacht hat. Dieser erste Stint, unfassbar.
Erzähl bitte, Martin.
Ja, also wollen wir mal ein bisschen von vorne anfangen, dass wir die Zuschauer oder Zuhörer ein bisschen einfangen. Also
Nee, das kennen die von uns, das Chaos. Ja, okay. Das lieben die. Nee, also, das lieben die.
Also einmal schon mal anzufangen, warum wir nur in Anführungsstrichen von Position 25 aus gestartet sind. Es gibt ja ein Reglement und da gibt es ein sogenanntes Top-Qualifying. Da werden die 20 schnellsten Fahrzeuge fahren da dann eine einzelne gezeitete Runde oder zwei gezeitete Runden und fahren da das Top-Qualifying. So, und für dieses Top-Qualifying muss man sich im Vorfeld qualifizieren. Das heißt, das ist ein wahnsinniges Konstrukt und System dahinter, wo es mit Zwischenzeiten gibt, Endresultate. Es versteht nicht wirklich jeder. Nichtsdestotrotz, unser Auto, das war der einzige BMW von den Top-Fahrzeugen, die es nicht geschafft haben in dieses Top 20. Wir mussten uns nochmal qualifizieren an diesem Wochenende und das war gar nicht so leicht, weil nämlich noch 10 bis 15 Top-Autos auf verbleibenden 4 Plätzen, die noch zu vergeben waren für dieses Top-Qualifying, sich in einem Qualifying auch nochmal qualifizieren mussten. Die Bedingungen waren gut im Endeffekt, aber wenn 15 Autos um 4 Plätze fahren, dann muss schon alles passen und das hat's leider nicht. Conor De Filippe ist dieses Qualifying gefahren, diese zwei Runden, und hat einen kleinen Fehler eingebaut. Der hat ihn nur so ungefähr 2,5 Sekunden gekostet bei einer Runde, die 8:15 ist, und das hat schon gereicht, dass wir eben einen dieser letzten verbleibenden Plätze da nicht mehr bekommen haben. Und dann hieß es für uns natürlich, den Startplatz 25 zu haben und von dort ins Rennen zu gehen. Und man sagt zwar jetzt, ja okay, aber es sind ja 24 Stunden, die du Zeit hast. Timo weiß es, da zählt wirklich jeder Meter, jede Sekunde. Und da war uns schon klar, okay, vom P25 davor zu fahren, da muss am Anfang sehr viel passieren, ja, weil sonst verlierst du wahnsinnig viel Zeit in die ersten 2-3 Stints, in die ersten 2-3 Stunden, die du auch nicht mehr zurückbekommst, die Zeit. Ja, und dann haben wir uns entschieden, wer fährt den Start. Dann haben wir gesagt, okay, den soll ich fahren, weil ich recht gut eigentlich beim Start bin. Und so haben wir dann kommuniziert, okay, wir gehen einfach ein bisschen mehr Risiko ein, soweit man das natürlich beim 24-Stunden-Rennen machen kann.
Sag mal ganz kurz, wer in deinem Team war.
Also ich bin zusammen auf dem Auto gefahren mit Marco Wittmann, Sheldon van der Linde und Conor De Filippe.
So, das sind ja alles Leute, die auch Auto fahren können. Ich will nur damit sagen, das ist ja schon ein Team von den Namen Creme de la Creme. Ja,
auf alle Fälle.
Am Ende des Tages können die alle starten. Ja,
können alle starten. Aber
dabei hinten, verstehst du, so eine Scheiße.
Aber das kann ja nur einer ins Auto einsteigen. Gell? Aber trotz alledem, die ganze Vorbereitung, weißt du, das ist ja nicht nur das eine Rennen. Das ist ja, die ganze Vorbereitung beginnt ja schon im März mit NLS 1 und mit NLS 2, 6 Stunden Quali-Rennen. Die ganze Manpower, die dahinter steckt, das ist einfach Wahnsinn, ja, für dieses eine Rennen. Und dann muss natürlich auch alles passen. Bei uns im Qualifying hat nicht alles gepasst, also mussten wir ein bisschen improvisieren, in Anführungsstrichen. Ja, und dann ging das Rennen los und ich bin einfach den Start gefahren und war dann, lustigerweise, ich weiß es bis jetzt noch nicht, war der Start und dann fährt man zuerst über den Grand Prix-Kurs, bevor man dann auf die Nordschleife einbiegt. Und bis zum Einbiegen der Nordschleife habe ich 12 Autos überholt am Start. Ja. Und dann war ich halt dann schon wirklich vorne mit dabei und der Stint war dann 1,5 Stunden oder den Doppelstint, den ich gefahren bin, weil es dazwischen dann das Regnen angefangen hat, war keine einfachen Bedingungen, weil wir nur Abschnitte hatten, die wirklich überflutet waren, mehr oder weniger. Dann hieß es, die richtige Reifen zu wählen. Im Endeffekt hat dann wirklich alles gepasst. Ich habe mich wohl gefühlt und konnte dann wirklich bis auf P2 vorfahren. Habe dann unser Schwesterauto noch überholt, was ja auf Pole Position gestartet ist. Und von dem her war das ein perfekter Doppelstint, würde ich sagen, wo wir dann wieder komplett im Spiel mit dabei waren und ganz vorne mitmischen konnten.
Also kann man schon sagen, du bist in deinem Stint von 25 auf 2 gefahren.
Ja, das ist so, das ist Fakt.
Also es ist nicht normal, es ist nicht so, dass das immer funktioniert, ja, weil da können viele Faktoren dazu, Timo weiß es genauso gut, ja, also vor allem auf der Nordschleife, ja, natürlich gehört auch ein bisschen Glück auch dazu, ja, und bei diesen Bedingungen, ich habe auch dreimal fast das Auto verloren, dreimal im Gras leicht gewesen, Also du fahrst schon da am Limit, ja, und natürlich musst du das Auto irgendwie auf der Straße halten, und wenn du Döttinger Höhe, das ist die lange Gerade, darunter fährst und dann bei 220 das Aquaplaning auf einmal beginnt und du brauchst so die ganze Straßenbreite, ja, es gibt schönere Momente im Motorsport, aber das zeichnet einfach die Nordschleife aus. Wir haben natürlich aber auch leider gesehen, dass gerade in der Anfangsphase auch schon viele Autos ja, in Unfälle da involviert waren und einfach aus dem Rennen dann schon raus waren. Aber das gehört alles zur Nordschleife dazu, und deswegen ist es das Spezielle, und deswegen macht es halt immer wahnsinnig viel Spaß, dahin zu kommen.
Also Martin, du musst dir unbedingt Real Life nochmal angucken, weil für mich als Kommentator, ich habe den Start gemacht, also ich hatte einen ähnlichen Stint wie du, noch einen Tick länger, ich glaube 3 Stunden oder so habe ich am Anfang kommentiert. Für mich als Kommentator waren die ersten 3 Stunden mal komplett crazy. Da waren Sachen bei, die wirst du noch nicht gesehen haben. Ich erinnere mich da an ein Ausweichmanöver von Robin Freins, als der Lambo in langsamer Fahrt, der Konrad Lambo in langsamer Fahrt hinter einer Kuppe war, schlecht zu sehen für Robin Freins, der gerade dabei war, Nachzügler zu überholen. Und dann, Timo, ich weiß nicht, ich glaube, du hast es gesehen, ne? Das war eine Millimeternummer, oder? Da bin ich beim Kommentieren echt durchgedreht.
Ja, also ich meine, das sind natürlich auf der Nordschleife, hast du immer wieder solche Dinge, die sind leider natürlich nicht immer auf der Kamera ersichtlich oder immer im Bild, leider Gottes. Aber wie der Martin sagt, da brauchst du ein bisschen Feingefühl, die richtige Näschen, und da braucht eine Menge Glück dazu. Das ist halt die Nordschleife. Martin und ich haben selber Momente erlebt, da hast du die Kontrolle dann eben einfach manchmal nicht mehr, weil andere Dinge tun, die nicht kontrollierbar sind aus deiner Perspektive. Und manchmal geht sowas eben gut. Und der Martin hat ein Händchen für sowas, der hat eine Nase für eine Lücke und für so, hat er in der Vergangenheit schon oft bewiesen. Also deswegen denke ich mal, hat man ihn auf den Start fahren lassen, war mit Sicherheit die richtige Entscheidung. Und ja, ich habe auch gelesen, immer wieder in verschiedenen Texten die letzten Tage, ja, der Scheider, der über die M6 Badewanne, den Namen, den ich ja vergeben habe, wurde ich immer wieder zitiert und dachte mir, Leute, ich habe das weder negativ noch sonst was gesagt, sondern der M6 ist eine Badewanne auf vielen anderen Strecken, aber ich habe ihn geliebt auf der Nordschleife. Martin, du wirst sagen, dass ich recht habe, auf der Nordschleife ist das Auto geil zum Fahren. Also ich rede jetzt mal von normalen, trockenen Bedingungen. Ich rede nicht davon, Aquaplaning zu haben oder ähnliches, aber der Nordschleife, ich war gestern bei Mikkel Jensen, habe mir das Finale angeguckt, wir waren zusammengesessen in seinem Wohnzimmer und haben beide gesagt, das Auto ist einfach ein Traum zu fahren. Also ich weiß, meine allererste Runde in diesem Auto, andere Streckenbedingungen bei einem NLS-Lauf war 8.02, meine erste Runde, und das zeigt, wie viel Vertrauen dieses Auto vermittelt, ja, dass du da rein sitzt und einfach dich gut fühlst. Martin, du weißt, wie das einzuschätzen ist, zu bewerten ist, aber das Auto funktioniert in Spa oder gerade auf solchen Strecken wie der Nordschleife einfach sehr, sehr gut. Bei anderen Strecken bleibe ich bei meiner Badewanne.
Ja, nee, also man braucht da nicht über einen heißen Brei rumreden. Der M6 ist in die Jahre gekommen. Ja, jetzt war es der letzte Einsatz auf der Nordschleife. Ich glaube, wir haben den gebührend in den Feierabend geschickt, den M6 zumindest, ja, auf der Nordschleife oder beim 24-Stunden-Rennen. Wir haben auch zeitgleich an diesem Wochenende den neuen M4 GT3 vorgestellt, den Teams, der dann auch nächstes Jahr zum Einsatz kommt. Aber ja, der M6 ist sicherlich auf ein paar Rennstrecken nicht das einfachste Auto zu fahren, und das werden wahrscheinlich auch die 3 DTM-Fahrer dieses Jahr noch zu spüren bekommen.
Mal gucken, wer als erstes Badewanne sagt.
Ich habe übrigens
ganz
schon
andere Nummer, ne? Ganz andere Nummer natürlich, so ein Auto dann in einem 50 oder 55 Minuten Sprintrennen zu fahren, als eben in 24 Stunden auf einer Nordschleife oder auch in Spa, ja, was ja gefühlt von der Charakteristik ein sehr langer Kurs ist, natürlich nicht so lang wie die Nordschleife, aber offensichtlich dieses so ein bisschen das Rauf und Runter, die Achterbahn, aber auch vor allem auf die Länge, das scheint der Badewanne zu lieben.
Ja, diese mittelschnelle Passage, langer Radstand, das Auto fühlt sich da wohl, es vermittelt ein sehr gutes Gefühl im Grenzbereich, und deswegen sind halt Strecken, die eher nicht langsam und technisch sind, Strecken, die der M6 mag.
Ja. Aber wisst ihr was? Ich hab schon drin gesessen im neuen M4 GT3, weil ich hab Markus Flasch getroffen. Was für ein Bild denn? Ich
hab gar Hast du da reingepasst?
Ey, das ist ein Raumwunder. Jens Klingmann beim Testen passte da auch rein, und Jens Klingmann und ich sind ungefähr genauso groß. Okay, ich bin ein bisschen breiter als Jens Klingmann, aber ich hab da sehr gut reingepasst. Hat sich sehr gut angefühlt. Und wisst ihr, was ich dabei festgestellt habe oder gelernt habe? Ist mir natürlich gesteckt worden. Der Radstand vom neuen BMW M4 GT3 ist sogar noch länger als der vom M6.
Ja, er ist sogar höher. und er ist sogar größer. Ja, aber ja, in der Tat so, aber das ist natürlich geschuldet und man sieht es auch nicht wirklich, weil es einfach State of the Art das Design jetzt vom neuen Auto ist. Ja, der M6 ist einfach ein altes Auto, was da so gar nicht mehr zu kaufen gibt. Aber in der Tat ist die Fläche ein bisschen größer geworden, aber er kaschiert es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und vor allem auf der Strecke, ich habe das Privileg schon gehabt, den ein oder anderen Test zu fahren, hat es sich wirklich sehr, sehr gut angefühlt. Und es ist natürlich im GT3-Auto immer so ein Thema, man muss den Spagat schaffen zwischen Kundenauto, aber auch professionellem Auto, wo Profis und Werkseinsatz darauf gefahren wird. Und ich glaube, den hat BMW da sehr gut hinbekommen. Letztendlich muss man es erst sehen, wenn man dann auch wirklich gegen Konkurrenz fährt. Ja, dann sieht man, ob das ein Wurf ist oder nicht. Aber sogar der erste Eindruck als Rennfahrer, und ich bin auch schon ein paar Autos gefahren, der war sehr, sehr gut, ja.
Ja, und Markus Flasch.
Es gibt keine Chance, dass wir dieses Auto in der DTM sehen werden.
Da wollte ich gerade was zu sagen, Matthias, weil ich habe mit Markus Flasch, wie gesagt, geredet beim Thema DTM. Markus Flasch ist der Chef der BMW M GmbH und auch der Sportchef im Moment, wenn ich richtig informiert bin. Also Martins Chef. Ja. Der ist selber auch mit dem BMW M2 mitgefahren, mit Matthias Malmedy, meinem langjährigen Kollegen, beim 24-Stunden-Rennen. Der hat klar bestätigt, also NLS fahren sie mit dem M4 GT3 in dieser Saison noch, in diesem Jahr noch. Das Auto werden wir also auf der Nordschleife schon sehen. Und beim Thema DTM wurde so ein bisschen geschmunzelt, ein bisschen drumherum gedruckst. Ich sag euch, mit einer Ausnahmeregelung, und wenn es außer der Wertung ist, wird irgendeiner Fahrer, hat BMW ja genug, einer sitzt gerade rechts oben, den werden wir garantiert, da gehe ich jede Wette ein, auch wenn natürlich kein offizielles Statement dazu zu erhalten ist, den werden wir in einem DTM-Rennen sehen. Und wenn es im Saisonfinale ist, aber ich bin sicher, dass das Auto zum Einsatz kommen wird. Martin schmunzelt auch gerade.
Ja, wir haben sie auch das Auto vorgestellt und der NLS-Einsatz, der wird wirklich schon sehr zeitnah da sein, also das wird ja schon im nächsten Monat sein, dann wird das Auto auch beim 24-Stunden-Rennen teilnehmen, um einfach auch vor der Homologation ein bisschen Kilometer in Rennbedingungen, um die auch abzuspulen. Und ich bin mir sicher, dass wir dieses Auto auch irgendwo bei einer DTM-Veranstaltung sehen werden. Wie es da zum Einsatz kommt, weiß ich nicht.
Wir werden es rauskriegen.
Ach schön. Das ist wieder mal ein bisschen was zum Spekulieren hier. Jetzt habt ihr alle natürlich da draußen kein Bild. Wir haben ja hier Bildtelefon. Martin Tomczyk, Timo Scheider, wir sind alle quasi via Videocall miteinander verbunden. Das Lächeln von Martin, ein absoluter Traum.
Nein, aber ich muss jetzt einmal, ich höre ja auch immer fleißig den Podcast und für die Spekulationen war ja immer Timo zuständig jetzt über den ganzen Winter, was denn seine Aufgabengebiete dieses Jahr sein werden. Und jetzt dachte ich, jetzt bringe ich einfach mal das andere Thema bezüglich des Fahrzeugs einfach hier in die Runde mit ein.
Zumal wir nächste Woche eine Ausgabe machen, was macht Timo Scheider über den Sommer? Ja, aber das erst nächste Woche.
Da ich ja wieder fleißig mitschreibe, ich habe übrigens einen Vorschlag, das ist ja anscheinend meine Aufgabe, also ich muss dann immer so eine Mail schreiben an unseren Chef, an unsere Redaktion, an die Rhein-Racing-Familie, wo ich das so ein bisschen zusammenfasse, damit die was schreiben können in dem Text für den Podcast, das mache ich immer parallel und ich habe einen ganz guten Titelvorschlag für den Podcast. Wollt ihr den hören?
Hau raus.
Von 25 auf 2, der übers Wasser ging.
Von 25 auf 2, der übers Wasser ging.
Ja, das habe ich sogar in der Pressemitteilung gelesen, gell?
Die habe ich aber gar nicht gelesen.
Irgendjemand hat das Statement gebracht, der übers Wasser ging, ja.
Das fiel mir aber wirklich gerade ein, weil ich habe, seitdem ich gestern vom Ring losgefahren bin, ich habe keine Pressemitteilung mehr gelesen, weil ich war echt platt.
Okay, also nehmen wir, ich bin wunderbar für den Titel, absolut.
Team alles klar,
Haken dran. Klar, super gekauft.
Sehr gut.
Nehmen wir Haken dran. Sag mal, Martin, ein 24-Stunden-Rennen, in dem 9 Stunden gefühlt gefahren worden sind oder 10, ist natürlich für einen Rennfahrer, glaube ich, sehr, sehr unbefriedigend, oder? Das Wetter in der Eifel, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich war das Wochenende in Berlin und hier in Berlin war ein Traumwetter. Hochsommer, die ganze Zeit, wirklich schönstes Wetter. In der Eifel ist die Welt untergegangen. Ne?
Ja, ich glaube, in ganz Deutschland war wunderschönes Wetter, nur in der Eifel glaube ich nicht. Aber das haben wir ja schon die letzten Jahre immer gehabt. Aber in der Tat, es schmerzt schon ein bisschen. Also das war eins der kürzesten oder das kürzeste 24-Stunden-Rennen, was wir je hatten, weil wir einfach eine wahnsinnig lange Unterbrechung hatten, für die, die es nicht gesehen haben. Es ist Nebel aufgezogen und irgendwann hat dann der Rennleiter aus Sicherheitsgründen, weil man einfach auch die Streckenposten nicht mehr gesehen hat, die Flaggensignale nicht mehr gesehen hat, entschieden, dass man das Rennen mit der roten Flagge unterbricht. Das war, Eddie, du weißt es, 21 Uhr. Und dann natürlich hat dann der Rennleiter gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, wie sich der Nebel weiterentwickelt. Und irgendwann hat er dann gesagt, okay, jetzt machen wir die ganze Nacht einfach Stopp, weil die Wetterberichte gesagt haben, es kommt und geht der Nebel, wo sie auch recht hatten. Er ist dann letztendlich geblieben und er ist geblieben bis kurz vor 12 Uhr mittags am nächsten Tag, ja, was natürlich wahnsinnig ist, ja. Und diese Zeit einfach da zu sitzen und einfach nur zu warten und zu warten darauf, dass endlich dieses 24-Stunden-Rennen in Anführungsstrichen wieder weitergeht, das ist schon hart. Es ist hart für die Fahrer, es ist hart für die Teams und letztendlich dadurch, dass wir die rote Flagge hatten, gab es einen Restart hinterm Safety Car, war es ja im Endeffekt auch nur ein 4-Stunden-Rennen zum Schluss raus. Ja, es war ein absoluter Sprint, wo wir gesehen haben, dass auch ein paar Top-Autos getroffen hat in diesem Sprint, weil jeder 110% gegeben hat.
Ja, jetzt ist ja, der Killing,
vielleicht
jetzt
noch,
ist der Killing weg, aber das macht
der Schreck ist weg. Aber das können wir jetzt annehmen. Sollen wir den einfach mal annehmen hier? So.
Jetzt müsste er wieder passiert. Da sein.
Ja,
jetzt ist aber der Scheider weg.
So, der Killing uns hier komplett das ganze Thema.
Ich hoffe, eure Aufnahmen laufen alle einfach weiter.
Ja, ich habe die Klappe natürlich, gehalten. Natürlich laufen,
klar, die weiter. Laufen die weiter.
Aber wo ist Timo? Naja, den werden wir schon wiederfinden. Matthias, du hast, glaube ich, telefoniert, ne?
Ich habe einen Anruf gekriegt. Das ist doch so eine Scheiße, wenn ein Anruf reinkommt.
Also mit den dazunehmen, kannst du den da oben nicht dazunehmen, den Timo hier? Ja, den
nehme ich jetzt dazu nochmal hier.
Genau.
Okay, Leute, ihr seid alle live mit da. Aber du hast hoffentlich schön weitererzählt einfach, oder?
Ja, klar, haben wir weitererzählt. Ja, ja. Wir waren gerade bei der roten Flagge. Martin, ich weiß, was du meinst mit dem 4-Stunden-Sprintrennen. Ich bin auch der Meinung als Journalist, es muss eine Parc-Fermé-Regelung her, wie es vorher war. Weil das kann ja nicht sein, dass Top-GT3-Teams, Top-GT3-Autos da dann diese Pause nutzen können, um dann im Grunde genommen ein blitzblank neu aufgebautes Auto wieder hinzustellen. Das kann ja nicht sein, oder? Das ist doch für euch Fahrer völlig unbefriedigend.
Ja, also diese lange Pause hat natürlich auch dann die Zeit gegeben, dass man sich über gewisse Regularien und Entscheidungen einerseits aufgeregt hat, auch diskutiert hat, auch Herstellerentscheidungen dann irgendwo getroffen worden sind. Da ging es einmal darum, wie du gerade angesprochen hast, Parc-Fermé-Bedingungen, wie es ja letztendlich fast in jeder anderen Rennserie ist, wenn rote Flagge ist, habe ich Parc-Fermé-Bedingungen. Ich glaube, man muss es von zwei Seiten aus sehen. Ich bin der Meinung, dass ja, die Top-Autos sicherlich unter Parc-Fermé-Bedingungen, glaube ich, die bessere Möglichkeit wäre. So kleinere Teams, die wirklich das ganze Jahr arbeiten, um da teilzunehmen und dann die Möglichkeit denen zu geben, vielleicht den einen oder anderen Blechschaden wieder reparieren zu können, finde ich jetzt schon fair, weil die, wenn die sonst nicht mehr mitfahren könnten, wäre natürlich schade, ist ja der Sinn und Zweck des 24-Stunden-Rennen, so viel Fahrzeuge so lang wie möglich auch fahren zu sehen. Aber nichtsdestotrotz, eine rote Flagge ist immer blöd im Rennsport, vor allem wenn es beim 24-Stunden-Rennen ist, vor allem wenn sie über 12 Stunden dauert, diese rote Flagge. Also im Endeffekt möchte man das nicht sehen, aber leider haben wir es die letzten, Eddie, du weißt es besser, ich glaube 3 Jahren, glaube ich, sind wir nie irgendwo durchgefahren. Also es war immer irgendwie eine Unterbrechung, was natürlich schade ist, ja.
Ja, aber pass auf, ich bin dann da dran gewesen und mir wurde dann gesagt, als wir da auch hinter den Kulissen drüber diskutiert haben, mir wurde gesagt, ja, Parc-Fermé-Regelung beim 24-Stunden-Rennen gibt's nicht, weil man das nicht kontrollieren kann. Martin, und du hast es gerade gesagt, da will ich auch Timos Meinung gleich zuhören, ist doch aus meiner Sicht ganz einfach. Dann nimmst du die zu dem Zeitpunkt im Gesamtklassement ersten 30 Autos, stellst die auf Start und Ziel ab, machst da noch irgendwie oben was aufs Dach, stellst 2 Security-Leute vorne und hinten hin und damit können dann die kleineren Teams wie der Manta, wie der Dacia Logan, die können dann an ihren Autos schrauben, aber die ersten 30 eben halt nicht. Wo ist denn das schwierig zu organisieren? Also verstehe ich nicht die Argumentation.
Ja, da bin ich bei dir, Eddie, auf jeden Fall. Also ich finde, es wäre eine richtige Lösung, so wie es Herr Martin auch sagt. Klar, die kleinen Teams, die haben die Historie des 24-Stunden-Rennens mitgeprägt und die will man natürlich bei Stange halten und man möchte natürlich den Privaten die Möglichkeit und die Plattform bieten, die das 24-Stunden-Rennen einfach zu dem gemacht haben, was es heute ist. Ja, klar ist der große Kampf und die PR ist natürlich vorne bei den großen Autos und großen Teams, aber ohne die Kleinen würde es nicht gehen und wir brauchen da jeden Einzelnen, der dabei ist und da muss man sensibel mit umgehen. Ich denke, das wäre eine Variante, das Parkfamilie-System so zu handeln. Weiß nicht, ob Sie gerade schon gesprochen hattet, ja, der liebe Herr Killing hatte mich ja kurz aus der Leitung geschossen, aber das Thema Abstände nach dem Abbruch, ne, ist ja auch ein Thema, was auch schade ist. Du fährst dir da die ersten paar Stunden dann die Eier aus der Hose, hast dann 30, 40, 50 Sekunden und dann ist rot und der Abstand ist wieder weg. Es ist immer ungünstig, aber wenn das am Ende des Tages wieder zusammen addiert wird, ich weiß, ist dann vielleicht nicht der Sieger, der über die Linie fährt, der Sieger, weil dann die Abstände wieder zusammengerechnet werden müssten. Aber es ist trotzdem irgendwie ein ungutes Gefühl. Also das Thema Parkfamilie, das Thema Abstände bei einem Abbruch ist immer unglücklich. Es ist leider so.
Für mich ist übrigens auch ein ganz ungutes Gefühl, dass du sagst, ich hätte dich aus der Leitung geschossen, mein Freund. Ich habe einen Anruf gekriegt und dann bist du rausgeflogen. Aber das nur am Rande.
Schön, dass ich rausfliege, wenn du einen Anruf kriegst. Wie ist das denn gekoppelt?
Aber es ist eine interessante Diskussion, zumal das ja am Wochenende, ich habe das auch in den sozialen Medien mitverfolgt, beziehungsweise auch zwischendurch ja immer wieder geguckt. Für mich die spannendste Szene war ja nachts um drei, das war ja irre. kleiner Spaß. Ich habe wirklich morgens dann gewartet und habe gedacht, wann geht's denn endlich los? Und das ging ja nicht nur mir so, sondern wahrscheinlich zigtausende Fans da draußen irgendwie, die alle wissen wollten, wann es denn endlich da weitergeht. Aber ich fand diese Diskussion rund um das Thema Parc Fermé auch total spannend. Und das, ich habe dann zwischendurch habe ich wieder so gedacht, ey, das ist wieder so eine behördliche Scheiße in Deutschland. Dann, anstatt eine gewisse Flexibilität auch zu haben, gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja da auch, gerade beim 24-Stunden-Rennen, das ist ja das Geile, die großen Teams und die kleinen Teams und alle irgendwie gefühlt miteinander, nicht alle Teams mit den gleichen Budgets. Da kann man, finde ich, auch dann tatsächlich mal auch danach handeln und nicht so ganz so. Oder man muss die Regeln nicht so ganz so regelfest entweder auslegen oder man muss die Regeln einfach verändern, damit sie nicht mehr ganz so krass sind, so wie sie jetzt sind.
Naja, also Regeln sind ja da, dass sie gehalten werden, also gerade bei so einer Serie.
Ja, muss man das Regelwerk halt verändern.
Dann muss ich halt, ich habe die letzten Jahre jetzt immer rote Flaggen gehabt, jetzt hat es jetzt wieder die Diskussion gegeben. Ich hoffe, dass das Anlass genug ist, dass man sich jetzt mal ordentlich in einem Arbeitskreis zusammensetzt, wo die richtigen Leute zusammen sind, die dann wirklich sowas dann bis ins Detail auch diskutieren, ja. Weil anscheinend war es nicht so, sonst hätte es nicht solche Stimmen gegeben, wie es dieses Jahr war oder wie es letztes Wochenende war. Und deshalb denke ich schon, dass das so ein kleiner Schubser in die richtige Richtung war und dass wir da, wenn es wirklich nächstes Jahr wieder zu der Situation kommt mit roter Flagge, vielleicht ein klareres Bild dann auch haben.
Ja. Definitiv. Also kann man nur hoffen. Aber insgesamt eben eine fantastische Veranstaltung. Und Martin, herzlichen Glückwunsch am Ende, Treppchen. Ich glaube, ihr seid da super, super happy mit. Das soll auch nicht schmälern, dass man dann auch nur 9 oder 10 Stunden gefahren ist. Ganz im Gegenteil. Am Ende für euch als Team von dir zu Beginn rausgefahren, aber dann eben auch entsprechend gehalten. Ein Riesenerfolg, oder?
Absolut, ja. Also das hat aber auch jeder bei BMW so gesehen. Einerseits, wir haben letztes Jahr mit Robi hat das mit dem Schwesterauto gewonnen. Letztes Jahr, ich war letztes Jahr auf der dritten Position, dieses Jahr Zweiter. Ich glaube, schöner kann man den M6 nicht in den Ruhestand, zumindest an der Nordschleife, verabschieden. Und deswegen waren wir auch alle happy und alle zufrieden. Ja, die 8 Sekunden, logisch, hättest du die noch gerne zugefahren und hättest vielleicht noch einen Zweikampf mit dem Grello Porsche haben können. Aber ich habe gelernt, dass ich wirklich jedes Podium, was ich rausfahre, genießen muss, solange es noch geht und solange ich die Podiums rausfahren kann. Und deswegen habe ich das auch gestern wirklich in vollen Zügen gemacht.
In dem Fall, was ich mich gefragt habe,
danke, Prost.
Prost, genau. Wir trinken auf dich und dein Podium, auf den zweiten Platz, auf die anderen ganz genauso, auf Sheldon, Marco, auf alle, auf euer ganzes Team, auf Rowe. Timo, ich habe mich bei dir gefragt, wenn du da sitzt zu Hause, ne, ziehst dir das rein? Juckt es dich da nicht in den Fingern mitzufahren, auch wenn die Bedingungen noch so beschissen sind? Oder bist du mittlerweile so weit, dass du sagst, naja, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20, 24 Stunden Rennen gefahren oder 50 oder keine Ahnung wie viele. Ich bin auch mal ganz froh, mit dem Arsch zu Hause zu sitzen.
Also mir geht es tatsächlich so, wenn ich die Nordschleife sehe, die Atmosphäre sehe, dann ist das Kribbeln im Bauch. Also jeder, der da was anderes sagt, ja, war, glaube ich, nie richtig Rennfahrer. Also Fakt ist, es reizt natürlich sofort, auch wenn man gerade nach so einem Rennen dann auch am Arsch ist und einfach dann mal sagt, jetzt reicht es auch mal wieder ein Stück weit. Aber sobald dann die ersten Bilder, jetzt gab es die ersten Fans wieder vor Ort, das war super geil zum Sehen. Das sind schon Momente, die haben wir natürlich im Motorsport generell mit Fans einmal in der Verbindung vermisst. Und die Nordschleife hat halt einfach seinen besonderen Reiz. Plus, dass meine Heimat ist, plus, dass ich schon mal gewinnen durfte da oben. Das sind natürlich Dinge, die vergisst man nicht. Und das sind und bleiben immer besondere Erinnerungen. Und ich habe es gestern auch zu meiner Frau gesagt, ich müsste eigentlich wieder probieren, da zu fahren, weil es ist einfach ein geiles Rennen. Und ich meine, ist ja gar nicht so lange her, mein letzter Einsatz da oben, aber jetzt bin ich jetzt im zweiten Jahr nicht gefahren.
Ne? Ja, genau. Zwei Jahre und ist es ja. Da gab es doch einen beschissenen Unfall in der Nacht irgendwie.
Mit dem Andreas Gülden, diesen genau. Unfall in Brünchen, ganz genau. Da waren in den ersten vier Stunden alle siegfähigen BMWs waren quasi entsorgt innerhalb von vier Stunden.
Ja, ja, da war Timo und ich ja zusammen auf dem Auto gesessen in dem
genau.
Jahr.
Genau. Genau, bei Schnitzer. Das waren Katastrophenjahr für BMW, weil natürlich da das große Ziel, den Sieg zu fahren, natürlich. Ja, will man immer gewinnen, aber das war, ja, die Vorbereitung, der Druck war groß und dann war die Enttäuschung umso größer, dass es dann so schnell vorbei war. Aber okay, das ist die Nordschleife. Aber ja, wie du sagst, gerne wieder. Also ich mich hat es wieder richtig, richtig heiß gemacht, jetzt nachdem ich die Bilder wieder gesehen habe. Und wenn du noch dem Eddie zuhörst am Mikro, dann ja, ist das einfach Emotion pur.
Für mich wäre das ein Traum, wenn neben dem Podest, dem erneuten Podest von Martin, dann nächstes Jahr auch noch der Scheider wieder am Start wäre. Weil, Matthias, das ist übrigens auch echt anders, wenn man über Leute, mit denen man befreundet ist, spricht im Kommentar, als wenn das Leute sind, die man nur so vom Vorbeigehen her kennt. Ne? Und mein Freundeskreis wächst auch in meinem hohen Alter ständig noch an. Also das war ja so ein bisschen wie ein Klassentreffen wieder. Dann triffst du Sheldon und Kelvin van der Linde. Dann triffst du René Rast, mit dem ich das Wochenende davor noch Extreme E kommentiert habe. Dann triffst du Nico Müller und die fahren alle auf den Autos. Also ich sag's ganz ehrlich, trotz aller anderen Jobs und aller anderen Aufgaben, die Nordschleife, da gebe ich Timo recht, ist einmalig. Und es ist auch einmalig, auch wenn es trotz dieser Nachtunterbrechung für uns Kommentatoren im Stream, wir hatten übrigens über 2,6 Millionen Viewer, stand jetzt auf YouTube, da bin ich auch total stolz drauf. Aber es ist was anderes, wenn man dann wirklich so einen direkten Bezug hat und über die Jungs spricht. Und ich weiß noch, wie ich reagiert habe, Martin, als du das Auto kurz verloren hast, Ende, Start, Ziel, glaube ich, und da mal eben ganz kurz auf Abwägen war es mit Aquaplaning. Ja, also das sind dann schon, da kann ich einfach nur emotional sein. Also das ist dann auch nicht gekünstelt oder so. Das packt mich einfach total und ich hoffe, ich habe dir das ein bisschen nach Hause transportiert, Timo.
Ja, das hast du auf jeden Fall. Ich meine, wer dich kennt, du weißt, auch wenn das jetzt politisch klingt, aber ich bin großer Fan von dir und deiner Stimme. Ist einfach so, egal was du jetzt darüber denkst, aber Fakt ist, dass es auf jeden Fall so ist, seit vielen Jahren. Und das macht für mich den Sport, den du kommentierst, noch schöner. Deswegen, ja, Eddie, Rosen ausgestreut jetzt für dich mal wieder, weil es ist einfach so, da gibt's nichts.
Aber für dich war das ja so ähnlich, weil einer deiner Mitarbeiter von Lakeside Performance, Marco Holzer, ist mitgefahren, ne? Da ist man ja als Chef doch, da bist du doch in einer ähnlichen Position, oder nicht?
Ja, also es war auf jeden Fall, wo die Jungs dann irgendwann mal zwischenzeitlich auf P5, natürlich mit dem Rhythmuswechsel oder den Boxenstopp unterschieden, hat man irgendwann nicht mehr so genau im Griff gehabt, wer wann gewechselt hat. Aber habe mich auch gefreut. Ich meine, der Junge ist auch, nachdem er weg vom Porsche war, wieder bei Porsche so Step by Step ins System sich zurückgearbeitet oder hat sich zurückgearbeitet und macht einen sensationellen Job. Und sag mal, in den Porsche-Kreisen, wenn du dann siehst, dass er die Nummer 1, wenn man das so sagen kann, an Kevin Estre bei Porsche, wenn er auf gleichem Niveau rundenzeittechnisch fährt und dann da auch einen guten Job abliefert, freue ich mich auch natürlich. Und ja, ich denke, wir werden uns morgen in der Firma wiedersehen und dann werden wir auch da vielleicht, wenn es leider dann auch ein Unfall am Ende war, von dem Team, Kollegen, enttäuschend war, aber auf ein gutes 24-Stunden-Rennen, was seine Performance betrifft, anstoßen vielleicht.
Ja, grüße ihn schön.
Das mache ich.
Mattes, wie viele Stunden hast du denn geguckt?
Ja, also ich habe Start geguckt, die erste Stunde würde ich sagen. Ich wollte dann abends, ich hatte mir dann abends vorgenommen wieder zu schauen und dann war natürlich so vorbei. Und dann habe ich irgendwie nachts tatsächlich, ich war zweimal nachts wach und habe geguckt, ob es irgendwie weitergegangen ist, beziehungsweise es war ja dann relativ schnell klar, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr das dann, ich habe das hinterher nachgelesen, dann gesagt wurde, wir fahren die ganze Nacht nicht mehr, das war also 23 Uhr.
Um 11, glaube ich, war es.
Ja, sowas. Und ich bin dann trotzdem nachts wach geworden und habe dann den Stream nochmal, ich habe dann angemacht und geguckt, aber es war nichts. Und habe dann, wie lange habe ich dann, ich weiß nicht mehr, also insgesamt habe ich vielleicht 3 Stunden gesehen. 3,5 Stunden.
Ja, das Nervige, was der Martin vorher angesprochen hat, ist ja, das hieß dann, es gibt um 6 Uhr Informationen, dann geht es wahrscheinlich dann Richtung 7 Uhr weiter. Das heißt, wenn du dann das Team bist und denkst, ah, jetzt schlafen mal die Nacht und Fahrrad, du musst ja dann trotzdem um 5 da sein ungefähr, du musst ein bisschen wach werden, dich ein bisschen aktivieren, die Jungs müssen Auto warm laufen lassen, beziehungsweise hoffen dann auf eine Information, die gut ist, vorbereiten, dann heißt es um 6 Uhr, ja, nee, ist erstmal nicht. Nächste Information um 7. Und das ist das Nervige dann natürlich dann. Dann bist du so halb wach und irgendwie nicht so richtig und dann verzögert dich das. Das war halt das, was wahrscheinlich der Martin vorher angesprochen hat, was nicht so richtig cool war.
Ja, pass auf, das kann ich aus meiner Sicht auch sagen, weil wir haben ja da auch im Schichtbetrieb gearbeitet, wir Kommentatoren aus dem Stream, mit Olli Martini, mit Jörg Henning, mit Lars Gutschke, mit meinen Kollegen Patrick Simon, Olli Sittler, Anna Fleischauer unten. Und da machst du natürlich dann einen Plan. So, wir haben uns das letzte Mal gesehen, Samstagabend um Mitternacht, weil wir haben ja noch sehr, sehr lange nach der roten Flagge weitergesendet. Obwohl es eigentlich ja wirklich überhaupt keine Bilder gab, weil das war wirklich wie der Hund von Blackwood Castle oder wie das so damals hieß bei Edgar Wallace. Du hast noch nicht mal mehr das Dorinth gesehen, beziehungsweise vom Dorinth hast du noch nicht mal mehr den Tower gesehen. So eine Suppe war das da. So, und um 12 Uhr, Samstagabend, okay, ja, alles klar, wir bleiben im Schichtplan und wir fangen um 6 wieder an zu senden, hieß es. Das heißt, mein Hotel, 10 Kilometer entfernt, ja, man hat natürlich dann auch die Angst zu verschlafen, habe ich aber natürlich nicht. Also ich war um 5. Ja,
natürlich, der Eddie nicht. Der Eddie ist grundsätzlich immer der Erste an der Rennstrecke, liebe Zuhörer, damit ihr das wisst da draußen. Wenn das Fahrerlager noch zu ist, der Eddie schließt in der Regel morgens auf.
Nee, pass auf, diesmal war es so, Olli Sittler und meine Wenigkeit, wir waren dann um 5.30 Uhr, das hatten wir als Treffpunkt ausgemacht, um 5.30 Uhr bei uns im Studio und kein Mensch da. Kein Regisseur, kein Chef, kein Bildmischer, keiner. Aber ausgemacht war, wir senden ab 6. Ja, und dann kam tatsächlich noch jemand, der die Knöpfe alle drücken konnte. Und dann haben wir wirklich um 6 angefangen zu senden. Aber haben natürlich eigentlich nichts gehabt, weil es kam, wie du gerade schon erzählt hast, stündlich dann einmal kurz Walter Hornung, der Rennleiter, vor die Kamera und hat gesagt, ja, wegen der Wetterbedingungen müssen wir halt noch ein bisschen warten. Ja, und die Warterei zog sich dann hin bis um 12.
Bevor ich jetzt hier das Thema oder bevor wir das 400-Stunden-Thema beenden, eine Frage noch. Der Abflug Maro Engel mit dem Manta. Gab es dazu mehr Bilder, Eddie? Ich habe das nicht. Ich habe nur das Ende gesehen, quasi, wo erst Maro Engel über die Wiese geflogen kommt und dann so versetzt 3 Sekunden später dann der Manta hinterher. Gibt es dazu irgendwie Berührungsbilder oder gab es da eine Berührung?
Nein, es gibt keine Bilder, aber es ist rausgekommen in der Berichterstattung, dass Hubert Haupt, der Teamchef von Maro Engel, ziemlich sauer war über die Aktion, weil...
Das darauf wollte ich noch drauf kommen. Live im Fernsehen schon hardcore, was er gesagt hat.
Ja, sehe ich ein bisschen anders, weil ich fand es großartig. Wir hatten den Maro Engel, der ja, Martin wird es bestätigen, die letzten beiden Jahre auf Pole war, einer der absoluten Nordschleifen-Experten ist und sicherlich auch gut performt hätte. Maro hat die Schuld komplett auf sich genommen, weil er einfach zu ungeduldig war bei schwierigen Bedingungen. Es war wieder nass und er war da im Überrundungsverkehr einfach zu ungeduldig und hat dann dabei was übersehen, hat ein Auto berührt, in dem Fall war es der Manta, und ist dann ziemlich heftig eingeschlagen. Und wie Maro Engel sich dann vor der Kamera bei uns im Stream zumindest, ich weiß nicht, ob er das bei den RTL Nitro-Kollegen auch gemacht hat, da war er gerade auf dem Weg zu Volker Stritzek, zum Manta, und hat den Volker dann auch bei uns live vor der Kamera getroffen. Wie er die Schuld auf sich genommen hat und wie er sich entschuldigt hat. Ja, die Nordschleife verzeiht keine Fehler, aber ich glaube auch nirgendwo sonst auf der Welt, auf Rennstrecken, passieren so schnell Fehler. Also das fand ich dann völlig in Ordnung, und Maro Engel ist ein total fairer Rennfahrer aus meiner Sicht, und der hat das nicht mit Absicht gemacht. Das ist so einer dieser Fehler, der passieren kann. Und
auf jeden Fall. Deswegen spreche ich die Situation an, weil ich habe Hubert Haupt, der dann weder mit Maro Engel sprechen konnte, weil er immer noch in dem verunfallten Auto gerade oder am Auto stand, dann live im Fernsehen gesehen und muss sagen, das war schon eine harte Aussage als Teambesitzer in dem Moment, so nach dem Motto, wir haben drüber gesprochen, kein Risiko, das ist völlig dumm, völlig unverständlich, dass Mauro so eine Scheiße baut, also das Wort Scheiße hat er nicht gesagt, aber es ging so stark in die Richtung, dass ich dachte, hat er das jetzt wirklich über seinen Fahrer jetzt gerade gesagt, bevor er die Bilder gesehen hat, bevor er mit ihm gesprochen hat, fand ich absolutes No-Go in dem Moment. Da hätte man sagen können, wir schauen uns mal die Bilder an, wir hatten eigentlich drüber gesprochen, fand ich nicht gut. Aber Karma is a Bitch, wie es so schön heißt. Ne? Hubert Haupt in, Schwester, in seinem eigenen zweiten Auto ist selber abgeflogen, 2 Stunden später das Ding eingeplankt. Also von daher, wie du sagst, Mauro Engel ist ein feiner Kerl. Wenn der die Schuld auf sich genommen hat, dann ist das à la Bonheur. Aber die Aussage von einem Hubert Haupt fand ich schon sehr krass im Fernsehen. Das fand ich jetzt in dem Moment sehr unpassend, bevor er überhaupt die Chance hatte, Bilder oder den Mauro zu hören.
Ja, da nochmal, aber auch, das ist natürlich auch alles geschuldet, weil es ja wirklich ein Sprint drinnen zum Schluss raus war. Ja. Es war ja 4 Stunden, genau. Du wusstest, du musst alles, du musst 110% geben, ja, dass du halt dir den Vorsprung da irgendwie gegenüber den anderen reinfahren kannst, ja. Und dass halt sowas dann mal auf der Nordschleife auch dem perfektesten Profi passieren kann, hat man beim Mauro gesehen. Im Nachhinein ist man immer schlauer, hätte er gesagt, okay, die halbe Sekunde hätte ich vielleicht lieber verloren und wer dahinter, Timo, du weißt es genauso, aber ja. du weißt einfach nicht, wie die anderen Autos auch reagieren und deswegen ist es umso schwerer, das einzuschätzen und es war wirklich nicht einfach zum Schluss, es hatte dann noch ein bisschen Öl und Wasser auch, Calvin van der Linde war auch ein Top-Audi, der hat das Auto auch weggelegt, ganz zum Schluss noch, die waren ja direkt hinter uns auf Platz 3 und haben auch aufgeholt, muss man sagen, die waren wirklich schnell unterwegs. Also da war schon wirklich Zoff drin. Also es ist nicht einfach und jeder, der da schon mal selbst mitgefahren ist, weiß, dass sowas immer passieren kann und dass das auch dem besten Profi passieren kann.
In den Emotionen ist man da halt schnell manchmal, ne? Ist vielleicht dem geschuldet.
Unser lieber Kollege,
ich bin trotzdem bei dir. Ich bin trotzdem bei dir, Timo.
Der vierte Mann hier im Podcast, der Martin, hat auch nach 2018 oder 2019 mit mir erstmal 2 Tage nicht geredet, nachdem ich einen Unfall hatte, weil er gesagt hat, Timo ist der Arschloch.
Und das habe ich nicht gesagt, aber wir haben uns da vernünftig unterhalten. Und natürlich sind Emotionen immer im Motorsport da. Das wäre auch schlimm, wenn es nicht da wären. Ja,
natürlich.
Von dem her lebt der Motorsport, ja. Und ich bin da auch schon ein geschundenes Kind an der Nordschleife, weil ich da gefühlte 15 Jahre schon mitfahre. Timo hatte das Glück, dass er ja schon mal gewinnen durfte dort oben. Ja. Und zum Glück hatte ich jetzt die letzten 2 Jahre auch, oder durfte ich auch auf dem Podest stehen. Ja. Jetzt fehlt mir noch der Sieg und vielleicht kommt er dann noch irgendwann. Aber gerade
an... Ja, dass er bei dir nach oben geht. 3, ja. Bei dir ist ja die Tendenz klar steigend.
Ja Gott, 3, aber es wäre schön, 2, wenn man das im Motorsport so vorhersehen könnte, dann wäre das natürlich klasse. Gell? Also dann hätte ich nichts dagegen. Dann könnte ich ja nächstes Jahr ganz gemütlich da rumfahren.
In der Hölle der Eifel. Aber ihr beide zusammen nochmal auf dem Auto, das wäre ja mein persönlicher Traum. Und dann Eddie in der Kommentatorenkabine und ich stehe unten in der Boxengasse. Eddie, lass es uns möglich machen.
Ja, also ich gebe alles dafür, aber ich meine, auch Martin und Timo beenden ja irgendwann mal ihre aktive Karriere. Da können wir doch
auch. Deswegen müssen wir uns ja beeilen, weil wir beide sind ja die Jüngsten hier. Ja, die 2 alten Säcke, die hören ja bald auf, aber wir beiden Jungen, wir müssen uns jetzt beeilen, dass wir die 2 noch dann erleben. Ja,
wir können ein Auto machen.
Genau, Matthias, du kannst doch
Gentleman-Fahrer. Wir machen ein Auto. Killing Mielke als Gentleman-Fahrer und Scheider und Tomczyk als quasi Instruktoren und die Zeiten rausfahren.
Ja gut, aber dann
wollten ja eigentlich gewinnen, oder? Ja, aber dann muss unbedingt der Timo und ich anfangen, weil sonst kommen wir gar nicht mehr zum Fahren, wenn ihr beide anfängt.
Nicht, dass er das schon vorhin kommt. Wir haben sehr gute Chancen, denn jetzt kann ich euch eine Geschichte erzählen. Ich habe 24 Stunden Erfahrung als Rennfahrer. 24 Stunden Rennfahrer Erfahrung.
Vielleicht Leica, was?
Ja in der Seifenkiste oder was?
Beim Zuschauen am
Fernsehen? Bei der Bundeswehr bin ich 24, ich war Kratmelder, bin Motorrad gefahren. Also bei der Bundeswehr Motocross gefahren, 24-Stunden-Rennen für quasi Deutschland, damals mein Land vertreten, bei internationalen Rennen, 24 Stunden Querfeldeinrennen auf festgelegten großen Kursen mit damals einer Herkules K 180, 180 Kubik, ein überragendes Motorrad. Wir konnten das auseinanderbauen in alle Teile und wieder zusammenbauen. Komplett hatten wir das drauf. Also, da sind wir also mehrere 12 Stunden und mehrere 24 Stunden Rennen gefahren in Frankreich, in Italien, in Spanien, in Norwegen, in Großbritannien, aber eben auch in Deutschland. Ich weiß, was es bedeutet, nachts 3 Stunden zu fahren. Insofern, Jungs, der Sieg ist unserer.
Also, da muss ich gerade eingreifen, weil ich habe also ja mit Philipp
dazu schreibe ich jetzt
in,
nichts auf.
In dem Thema was ausgemacht. Wir fahren zusammen im Mofa-Rennen, aber wenn du natürlich Motocross-Erfahrung hast, also hier gibt es ja ein ganz, ganz populäres Mofa-Rennen hier am Bodensee, wo man, die man umbaut zum fast schon Motocross-Motorrad, darf aber nur maximal 50 laufen. Wie schnell es von 0 bis 50 ist, ist völlig egal. Das heißt, das ist ein krasser
Unsere Herkules, die waren viel schneller.
Ich sage nur maximal 50 ist halt Topspeed Minimum, Maximum, aber die Dinger sind natürlich dementsprechend übersetzt, Motor getuned und so weiter, aber da könnten wir Spaß haben, könnten auch zwischendrin mal eine Apfelschorle mit Spritz trinken und könnten zusammen eine Menge Spaß haben und 24 Stunden vielleicht fahren.
Ich finde es eine Unverschämtheit. Können wir machen, aber ich finde es eine Unverschämtheit, dass du hier meine 24-Stunden-Erfahrung hier runterredest und sagst, wir könnten mal ein ähnliches Rennen fahren und dabei Apfelschorle mit Spritz trinken, mein Freund. Ja? Also ich wollte mich hier ernstzunehmend bewerben. Und also, wobei, am meisten jetzt um die Ernsthaftigkeit zurückzurücken, am meisten hätte ich Bock natürlich, Eddie, wir beide in unserer Rolle und die beiden in ihrer Rolle, und ich glaube, wir hätten eine Menge Spaß.
Ich werde den Personalvorschlag nochmal machen, und zwar direkt morgen per Mail, wenn ich mich bei meinem Team bedanke, werde ich den Namen Killing nochmal reinschmeißen. Wir waren ja letztes Jahr schon nah dran, da scheiterte es an deinem Terminkalender, aber warum nicht? Ich werde alles versuchen. Das hätte was.
Und in Timo der Tat. Aber dann auch. Timo dann auch.
Ja, Timo soll versuchen, dass er ein Auto kriegt, Mann. Also,
ja, das meine ich ja.
Und zur Not kümmere ich mich auch ein bisschen drum. Der muss auch vermittelbar sein, der zweifache DTM-Champion.
Also ist ja nicht so, dass ich betteln musste, irgendwo zu fahren. Also das habe ich einfach nicht getan. Also von daher, danke für eure...
Aber ich möchte, ich habe übrigens ein Auto von Timo Scheider bekommen. Da möchte ich mich jetzt einmal öffentlich für bedanken. Der Street Booster, den du mir da vermittelt hast. Ein Elektroroller. Timo, der ist angekommen. Eine Zen in Blau und Weiß. Ich wusste nicht, dass du in der Lage bist, solche Farben zu bestellen. Ja, also vielen herzlichen Dank. Ja, ein blau-weißer Elektroroller, Timo Scheider, sei Dank. Damit fahre ich jetzt hier durch das wunderschöne Bundesland Brandenburg. Wenn also einer so einen Roller sieht mit Schalke-Fahne hinten dran, Musik von Peter Maffay dröhnt aus der Box, das bin ich.
Apropos Roller und Kult, Timo, hast du vielleicht das neue zukünftige Kultauto von der Nordschleife gesehen?
Den Dacia.
Ich glaube, der hat mehr TV-Bilder wie jedes Pro-Auto bekommen.
Das war echt cool. Aber das war geil, die Geschichte um das Auto, die erzählt wurde, wie die Jungs das auch ans Laufen gebracht haben, das Auto neu aufgebaut haben, damals aus dem Dacia Cup von 2009, glaube ich, ein Auto übernommen haben, dann da vom Renault Megane, von einem Cup-Auto damals, den Motor rein, 160, 170 PS knapp. Voll geil. Und die Jungs waren gut. Ihr habt alle gesagt, er sei super gefahren, super im Rückspiegel gewesen. Und das ist scheinbar. Ich sag's euch, ich bin ja auch schon mal, meine 400-Stunden-Anfänge waren ja auch in langsameren Autos, Gruppe N-Autos und so weiter. Das ist so unangenehm, wenn so ein überschnelles Auto mit 100 km/h Überschuss irgendwo kommt und du ja selber am Limit fährst, egal ob es jetzt 140 km/h sind oder was auch immer, aber da kommt ein schneller, da musst du dich erstmal klein machen. Das ist nicht so geil eigentlich, aber
die sind, glaube ich, cool, oder? Vor allem auch, wenn du minus 4 km/h auf der Döttinger Höhe fährst mit dem Gerät. Aber die haben das wirklich gut gemacht. Also das war wirklich eins der leichtesten Autos zu überholen, weil du natürlich auch schnell vorbei warst, ja. Aber ich glaube, er hat 80% in den Rückspiegel geschaut und 20% nach vorne raus, und das ist wirklich nicht einfach.
Ja, ich hatte mal zwischenzeitlich Angst, dass er mal kreiselt irgendwie im Luftfilter bei irgendeinem dann dreht, weil er angesaugt wird. Aber von daher hatte ich sehr viel Spaß, das Auto zu sehen. Das war echt cool.
Aber übrigens auch eine dieser Geschichten der 24 Stunden. Auch nur da möglich, ne?
Ja, auf alle Fälle.
Ja, und der Fuchsschwanz dazu. Aber ich habe noch eine wirklich richtig sachliche Frage zum Abschluss, weil ich mit Martin da auch noch nicht drüber gesprochen habe. Die Aquaplaning-Phase da in den ersten 3 Stunden, das war schon grenzwertig, oder?
Die war grenzwertig. Einerseits hat die Rennleitung da aber sehr gut reagiert, hat wirklich in den Zonen, wo es am meisten Aquaplaning hatte, dann auch Code 120 und Code 60 Zonen gemacht, was die richtige Entscheidung war. Natürlich waren auch Unfälle in diesen Bereichen, aber man hat die dann künstlich verlängert, um einfach das Risiko da ein bisschen rauszunehmen. Und dann aber muss man natürlich auch sagen, lag es natürlich auch an den Teams, weil es gibt ja verschiedene Regenreifenvarianten. Und wir haben uns da, oder die meisten Fahrzeuge haben sich für Drying Beds entschieden, um das kurz zu erklären. Das sind Regenreifen, die sehr hart sind, weniger Profil haben und durchaus bei abtrocknender Strecke oder bei trockener Strecke sogar noch sehr gut funktionieren, aber bei viel Regen halt einfach nicht wirklich gut funktionieren. Ja. Und da war es dann schon das ein oder andere Mal sehr kritisch, aber man musste zu dieser Zeit einfach diese Reifen wählen, weil einfach die Hälfte der Nordschleife fast trocken war oder nur leicht feucht war. Und wenn du da mit normalen Regenreifen fährst, die verbrennt es einfach. Da hast du nur noch Brei dann, wenn du in die Bereiche kommst, wo dann wirklich nass ist.
Ey, die Frage beantwortet. Stille bei dir in Bremen.
Ich wollte euch demonstrieren, dass ich auch mal schweigen kann.
Ja, das hast du gut gemacht. Ich frage mich gerade, wollen wir eigentlich noch kurz Formel 1? Hat wahrscheinlich keiner von euch gesehen, ne?
Doch.
Klar.
Zusammenfassung.
Alles zusammen. Formel 1, MotoGP im Vorlauf, Finale der 24 Stunden und Formel 1 mit allem, was da sonst noch. Rallye Nordic, X, Rallye Cross, habe ich alles angeschaut.
Das Einzige, was ich nicht gesehen habe, ist Rallye Nordic, weil ich da keinen persönlichen Bezug habe. Aber ich habe sogar die Highlights von Sebastian Ogier, unserem Freund und Ehemann von Andrea Kaiser, mit dem er die WM-Führung nochmal wieder ausgebaut hat, gesehen. Und
die hat übrigens gerade geschrieben, ich weiß gar nicht, die hat gerade im Hintergrund oben poppte Andrea Kaiser auf. Ob die irgendwie gerochen hat, dass wir zusammen reden gerade hier?
Möglich. Das weiß ich nicht. Vielleicht will sie auch so einen blau-weißen Roller.
Vielleicht poppt auf.
Vielleicht will sie auch so einen blau-weißen Roller haben. Übrigens, apropos Lieferungen von Lakeside Performance. Weder mein Hoodie ist angekommen, noch ein Roller.
Ja, das ist eine Katastrophe.
Jungs, ich muss mal ganz kurz einen Spielverderber ganz kurz machen. Wenn ihr das jetzt in dieser Folge, weil ich tatsächlich, wir haben 20 Minuten acht, ich muss jetzt gleich das Auto besteigen und ich muss noch nach Hamburg heute. Ich würde mich jetzt ausklinken, ihr bequatscht für unsere Fans die Formel 1 oder whatever und dann schickt ihr mir den ganzen Scheiß einfach zu.
So machen wir das.
Das ist der Plan.
Aber was, sag aber doch den Zuhörern, was ist denn in Hamburg Schönes?
25 Jahre AIDA.
Ah, ja, ich frage nur, weil ich Smudo am Wochenende auch mehrfach im Interview hatte und Smudo träumt von einem Formel-E-Rennen in Hamburg, unten am Hafen. Ja. Hätte ja sein können, dass du das mit Smudo vorbereitest.
Nee, ich habe 25 Jahre AIDA, muss morgen früh um 8 Uhr bereitstehen und fahre heute Abend jetzt noch.
Fährst du mit dem Schiff eine Runde? Bist du Kapitän mittlerweile geworden?
Nein. Ich habe auf der AIDA angefangen. Martin, Achtung, jetzt kommt unser Humor. Ich war Deckoffizier.
Hört.
Hast du die Zweideutigkeit ist Weltklasse. Deckoffizier. Also.
Er war Krattmelder, so. Er war Deckoffizier und wurde irgendwann zum Moderator.
Deckoffizier. Ey, darf ich mir das, den Namen schützen lassen? Den mache ich bei Lakeside Performance, lasse ich ein paar Shirts machen. Deckoffizier.
Den finde ich Weltklasse. Hat immer der Vater von einer Freundin, der immer mich besucht hat, ich habe da anderthalb Jahre gearbeitet auf diesem Schiff, und der Vater einer Freundin von mir, der hat immer zu mir gesagt, der Matze, so hieß ich damals, der Matze arbeitet hier als Deckoffizier. Da fand er sich immer sehr lustig. Aber das...
Also da hast du die dicken Leinen geworfen.
Den ganz dicken Leinen. Ja, ja, in der Tat. Oder Eddie schreibt schon wieder nur mit. Nee,
dann ja, ich schreibe gerade auf, Killing muss auf die AIDA.
Comeback. Auf die AIDA, genau. Aber Achtung. Hier, ganz kurz, mein Top, neben Martin Tomczyk natürlich, mein Top, das will ich noch sagen, weil ich oft über ihn gemeckert habe, Sebastian Vettel. Aber das werdet ihr gleich noch besprechen. Das hat mich richtig gefreut. Der war richtig gut. Der hat ein bisschen Glück gehabt, aber der war auch richtig gut. Also da kam beides zusammen. Insofern endlich mal wieder Podium. Ich glaube, das hat für Sebastian Vettel, das fand ich echt geil. So. Und Flop, sage ich auch noch der Vollständigkeit, aber das Wetter in der Eifel. Aber ich glaube, das ist jetzt auch keine Überraschung.
So, dann mach dich mal.
Mit Nikita Mazepin. Der hat wirklich einen komplett Dachschaden, ne?
Bei 300. Ich glaube, dass es klar ist. Ja, zu Recht.
Oder nicht?
Nee, ja, 100%. Er hat nicht mal Latten am Zaun. Ich meine, dass der Typ irgendwie auf der anderen Spur läuft, das hat man jetzt schon ja mal mehrfach gesehen und gehört. Im Vorfeld der Saison. Ach,
das besprecht ihr jetzt. Pass auf, das besprecht ihr jetzt. Schickt mir den ganzen Kram. Ich gehe auf die AIDA. Tschüss.
Ich habe hier noch eine Aktennotiz gemacht. Killing, Comeback auf der AIDA als Deckoffizier. Morgen früh um 8.
Ich kümmere mich um unser Merchandising. Also Eddie, Martin und ich, wir tragen in Monster das neue Merchandising Deckoffizier-T-Shirt an für den Herrn Killing.
Tschüss, ihr Lieben, an euch und viel Spaß weiter jetzt bei der Motorsportanalyse mit den drei bestaussehendsten Männern, die ich kenne.
Tschüss. Hau ab, ciao. Matthias. Ciao, ciao. Tschüss. So, wir machen weiter. Ich übernehme mal den Part von Matthias so ein bisschen. Ich glaube, ich bin ja der Älteste, habe die meiste Moderationserfahrung. Ja, Formel 1, Sebastian. Matthias hat es gerade angesprochen. Also, ich habe mich tierisch für ihn gefreut. Ich war gestern wirklich komplett platt, wie man das dann so hat, nach so vielen Stunden Kommentar. Und habe mir alle Highlights angeguckt. Also, ich habe mich tierisch gefreut für ihn.
Ja, das war, also ganz im Ernst, der hat ja viel Schläge gekriegt die letzten Monate und Jahre. Ist ja definitiv nicht so geil gelaufen nach dem Ferrari-Abgang und dann alles andere als gut gegen seinen Teamkollegen Lance Stroll. Hat er auch nicht ausgesehen die letzten Tage und Rennen. Monaco war dann das erste Aufatmen so richtig. Und jetzt, muss ich sagen, war wirklich ein Zeitpunkt, wo ich mich wirklich auch drüber gefreut habe. Wo der Rennabbruch war, war ich so ein bisschen, oh Gott, hoffentlich, wenn die jetzt neu starten, geht das gut mit ihm und er wird nicht nochmal irgendwie jetzt überrumpelt, aber dann hieß es, dass er noch einen komplett neuen Satz Softreifen hatte, das war natürlich auch geil. Dann kam die Emotion hoch von wegen, ah, er hat noch einen neuen Softreifen, dass vielleicht ein neues Softreifen sogar eine Möglichkeit ist, vielleicht den einen oder anderen zu überholen. Dass dann, ja, er nicht überholt wurde und Hamilton dann mit seinem, wie war das, dieser Knopf Happy Mode oder irgendwie sowas, oder irgendwie hat er ja eine spezielle Bezeichnung gehabt, ne? Dann irgendwie falsch von der Motorik her bedient hat und dann so einen Ausfall hat in Turn 1, dass er da gerade ausgeschossen ist und Vettel auf 2 vorgeschoben wurde dadurch, war natürlich geil. Ich muss sagen, ich freue mich für Sebastian, ich freue mich für Deutschland, für Aston Martin. Das ist irgendwie eine coole Geschichte jetzt, dass das da Gott sei Dank so ein bisschen Luft zum Atmen wieder gibt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Martin, oder auch du, Eddie, aber ich glaube, wer so einen Erfolg hatte, dann so auf die Fresse kriegt, der hat es mehr als verdient, dann auch mal wieder oben auf zu sein und sich zu freuen.
Nee, absolut. Das zeigt auch, dass er nicht aufgibt.
Ja, bin ich ganz auf deiner Seite. Leider, ich habe es mir nachzusehen nicht angeschaut, weil aber gerade unser Finale, ich habe bloß ein paar Ausschnitte dann danach gesehen, natürlich auch den Ausschnitt, und da werden wir jetzt gleich nochmal zum Sprechen kommen, mit Mick Schumacher und mit seinem lieben Teamkollegen, ja, der wirklich spitz auf Knopf war, dass da nicht wirklich was Schlimmes passiert ist. Also von dem her, erstens für Sebastian freut sich wahnsinnig, so ein Podium, du weißt, das Timo tut der Seele wahnsinnig gut für einen Rennfahrer, wenn du vor allem eine beschissene Zeit hinter dir hattest, ja, und auch wirklich gestraft wirst von der Presse ab und zu, ja. Und deswegen ist es schon, ich glaube, so ein da ist ihm schon ein kleiner Stein vom Herzen gefallen, dass er da einfach mal jetzt wieder ganz oder da oben stehen konnte. Ja,
ja, ich glaube sogar ein ganz großer, ein ganz, ganz großer. Ne?
Ja, auch wenn aber man natürlich mit so viel Erfolg, Entschuldigung, dass ich jetzt eher Wort falle, Eddie, aber wenn man mit so viel Erfolg, wie er hatte, und dann so eine lange Phase von da geht nichts mehr hat, dann ist selbst trotz so viel Erfolg, den er in der Vergangenheit hatte, so ein zweiter Platz plötzlich so eine Riesenbefreiung, Martin. Da gebe ich dir recht, du weißt es, da sind ja die ganzen Besserwisser, warum, wieso, weshalb es nicht läuft, und jeder hat eine Ahnung, und dann drehen sie irgendwann nur noch den Rücken zu und dann kommt der Erfolg und dann sind sie alle wieder da. Ja, wir wussten es ja, wir haben ja an dich geglaubt, du warst ja schon immer der Größte, und so ein Bullshit ist halt leider im Motorsport an der Tagesordnung. Also neben unserer Politik in unserem Land ist im Motorsport die Politik und die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, sehr, sehr rough. Das kriegt man da draußen als Fan gar nicht so mit. Aber als Teammitglied, und da meine ich nicht nur Fahrer, da meine ich alle Beteiligten, muss man manchmal ganz schön Prügel einstecken und Emotionen irgendwie managen. Das ist nicht immer ganz einfach.
Ich habe aber mal eine Frage an euch beiden, weil ihr die Vollprofis seid. Ist mir auch nochmal der Gedanke gekommen, weil ich am Wochenende Max Kruse, den Spieler, den ich am liebsten bei Werder Bremen gehalten hätte, der letzten Jahre, der jetzt bei Union Berlin spielt, der ja mit Andi Gülden im Übrigen und Benny Leuchter auf dem Auto zum ersten Mal 2 Autos eingesetzt hat. Und ich fand es großartig, wie Max sich im Interview bei mir präsentiert hat. Und der will auch 24-Stunden-Rennen fahren. Und das scheitert im Moment an seiner Zeit als Fußballprofi, weil er einfach von seinen Spielplänen her nicht die Gelegenheit hat, den sogenannten Nordschleifen-Permit zu machen. Also die Lizenz, um auf der Nordschleife das 24-Stunden-Rennen zu fahren. Der hat eine Rennfahrerlizenz, ist klar. Jetzt erklärt mir aber mal, weil ich es ja auch völlig irre fand, und ich habe vorhin irgendein Zitat von Ralf Schumacher gelesen, was in die ähnliche Richtung ging. Der muss doch völlig irre sein. Wieso hat der eine Formel-1-Lizenz? Könnt ihr mir das irgendwie plausibel erklären? Gute Frage, oder?
Ja,
also weil das kann doch nicht sein.
in so vielen, in den Nachwuchsklassen gibt es ja für gewisse Rennserien gibt es ja gewisse Punkte, die man sammeln muss, um sich dann quasi zu qualifizieren, um eine Superlizenz zu bekommen. Man kann die ja nicht einfach so beantragen, da muss man im Vorfeld ja gewisse Rennserien bestritten haben, gewisse Ergebnisse mitgebracht haben, die hat er. Ich kenne die Historie tatsächlich nicht gut genug, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Martin, aber irgendwie muss er die Punkte ja zusammenbekommen haben. Ich gehe mal davon aus, trotz dass er so einen sehr reichen Papa hat, dass er das nicht, dass sich die Punkte nicht gekauft hat.
Ja, aber ich glaube, es hat schon mal Ausnahmen gegeben, das dann im FIA-Gremium, glaube ich, auch besprochen wird. Ob das jetzt bei ihm der Fall war oder nicht, weiß ich nicht. Ja, aber natürlich, wenn da ein Fahrer kommt, der extrem viel Budget mitbringt, ja, und der vielleicht der Formel 1 für ein paar Leute nutzvoll ist, vielleicht drückt man ja dann das ein oder andere Auge zu, was ich jetzt nur spekuliere, ich habe keine Ahnung, ja, aber ich weiß ja nicht, ob er diese Punkte für die Superlizenz sich vorher auch mit Erfolge eingefahren hat, ja? Also seine Laufbahn kenne ich genauso wenig wie du.
Aber der ist doch überfordert, da gebt ihr mir recht, oder? Ich meine, wenn er nicht so ein Mist baut wie gestern, dann sieht man ihn, wie er sich mal wieder einen Dreher leistet. Also ich habe ja aufgegeben, die Dreher zu zählen.
Ja, ist ja tatsächlich so. Also ich meine, den Spitznamen hat er, glaube ich, relativ schnell weggehabt in der Formel-1-Szenerie. Der ist ja an jedem Wochenende mehrfach neben der Strecke. Also von daher scheint ihn das echt irgendwie zu überfordern oder er scheint sich nicht so sehr damit zu beschäftigen. Ich habe keine Ahnung, aber ich möchte ihn jetzt auch nicht zu sehr bewerten, weil ich kann eben nur das sehen, was das Fernsehen zeigt und das ist dann schon eher nicht so richtig cool.
Ja, ich habe gehört, dass er wirklich auch zumindest vor den Strecken, wo man vorher testen kann, sich die Zeit immer nimmt, mit gewissen anderen sehr schnellen Autos da wirklich die Strecke in- und auswendig zu lernen vor jedem Formel-1-Rennen. Der ja wirklich gebracht hat, nichts, aber nichtsdestotrotz, also die Vorbereitung, an der soll es anscheinend nicht scheitern, Gott, dann scheitert es halt an was anderem.
Ja, habt ihr gesehen, wie Max Verstappen nach seinem Abflug das Lenkrad weggepfeffert hat?
Echt, Lenkrad? Nee, ich habe nur gesehen, wie er gegen Reifen getreten hat, das gegen den Platten.
Also die erste Reaktion, als er dann ausstieg, war, dass er das Lenkrad runtergemacht hat und das dann so weggepfeffert hat auf die Front des Autos. Ich meine, gut, das ist ein Temperamentsbolzen, wissen wir. Aber da waren ja so viele Geschichten auch wieder drin. Also ich habe nur so eine 20-minütige Highlight-Zusammenfassung gestern gucken können. Lewis Hamilton, Bottas, Mercedes. Was ist denn da eigentlich los? Also das gibt's doch gar nicht.
Ja, das ist auch völlig komisch mittlerweile, ne? Jetzt seitdem irgendwie die technischen Stadtkurse kommen, fehlt da irgendwie ein bisschen der mechanische Grip anscheinend bei Mercedes, keine Ahnung. Da ist ja plötzlich auch ein Ferrari wieder ein Thema, ne? Ich meine, die Pole von Leclerc, die zweite in Folge. Und im Rennen ist der Ferrari wieder im Niemandsland gefühlt. Da hat er auch Charles Leclerc ganz klar gesagt, wir fahren Rennen gegen McLaren und gegen keinen anderen, weil er wusste, über die Distanz sind wir im Niemandsland. Der McLaren taucht nicht mehr so richtig auf, der ja auch stark schon war, und der Mercedes hat irgendwie so Fragezeichen. Mit Hamilton geht ganz gut bis okay, aber nicht mehr die Dominanz, und Bottas im Niemandsland auf P10 irgendwo unterwegs. Also das ist völlig interessant, was da gerade passiert, ob es wirklich an den Streckencharakteren und an dem Auto an sich quasi im Verhältnis zu der Strecke immer liegt, das kann ich nicht beurteilen, dazu bin ich nicht dicht genug dran, aber es scheint auf jeden Fall einen großen Effekt zu haben, wie viel aerodynamischen Einfluss oder mechanischen Einfluss dann auf die jeweilige Strecke das Auto dann eben auch hat. Dass es wichtig ist, wissen wir, aber es verschiebt sich gerade ziemlich, ja.
Was aber letztendlich schön ist für den Zuschauer. Voll, also das muss man wirklich sagen.
Ja, ja. Ich meine, wer so eng wie die Formel 1 momentan ist, so enge Abstände, die hatten wir ja schon jahrelang nicht mehr. Ne? Ich meine, jetzt ist mittlerweile so, dass von bis zu Mick Schumacher, der ist halt dann 1,8 Sekunden oder sowas hinten dran. Das ist ja im Verhältnis, früher hast du mit 1,8 Sekunden Rückstand, hast du auf Platz 6 gestanden oder sowas, ja. Jetzt bist du halt 20. Das ist auch für den Sport super, dass es so ist, ja. Auf jeden Fall.
Martin, wie war denn eigentlich dein Tag heute? Wir haben heute Morgen früh relativ früh telefoniert, da war ich auf der Rückfahrt. Ich glaube, du noch nicht ganz. Sag das mal den Zuschauern. Du bist dann ganz normal mit dem Auto von der Eifel aus nach Hause gefahren oder bist geflogen? Oder,
wie lief's? Gefahren heute um 9 zusammen mit dem Nick Jelloli, der seit mehr oder weniger 1,5 Monate bei mir wohnt. Dadurch, dass er die UK immer das Einreiseverbot hat und er so viel jetzt hier in Deutschland machen musste, dass er sich kurzerhand hier bei mir das Apartment geschnappt hat unten dran und dort einfach wohnt. Aber ja, wir sind heimgefahren und heute bin ich um 3 heim und man mag es glauben oder nicht, ich habe Rasen gemäht und meinen Bambus geschnitten zu Hause.
Also, und deine Frau hat mit Lasagne auf euch gewartet. Ich habe ein Poster gesehen.
Ja, irgendwas genau.
Hat sie gekocht für euch.
Ja, mit Rhabarber irgendwas. Da werde ich das jetzt gleich nochmal bekommen. Aber ja, sie hat da fleißig vorgearbeitet. Aber der Normal Duties, auch für einen Rennfahrer, der muss auch seinen Rasen mähen und seinen Bambus schneiden.
Ich hab das von der Christina gewusst, dass der Nick war ja, glaube ich, nicht der Einzige, der bei euch gewohnt hat, sondern da waren ja noch ein paar. Das heißt, Christina war fleißig in der Küche in den letzten Wochen.
Ja, die hat wirklich ihr Bestes abgeliefert in der Küche. War viel Arbeit auch da. Vielen Dank auch an der Stelle nochmal. Aber ja, man hilft natürlich und es zeigt ja auch, wie eng man wirklich im Team zusammenarbeitet und dass man sich auch abseits der Rennstrecke gut versteht. Und ich glaube, das zeichnet dann auch letztendlich ein Teamwork aus, was man auch bei BMW jetzt beim 24-Stunden-Rennen ganz klar sehen konnte.
Ja, das ist ungeheuer wichtig bei der Veranstaltung. Hast du deiner Frau denn das CD-Pack schon gegeben?
Das habe ich ihr mitgebracht, ja. Ich habe es noch im Koffer, weil, wie gesagt, die war jetzt mit den Kindern unterwegs und werde ich ihr aber gleich geben. Aber ich habe sie schon am Telefon gesagt, dass sie eins bekommt. Und CD-Pack ist
gut. Ja, das weiß
ist ja,
ich ja auch.
Das ist ja so ein Koffer fast.
25 CDs sind das mit Playlisten von mir. Da ist garantiert auch eine bei, die man zum Abendessen gleich bei der Lasagne hören kann.
Ich muss sie halt jetzt nur noch digitalisieren, Eddie, weil CD-Player gibt es bei mir hier im Haus nicht mehr.
Ich muss gerade sagen, die sucht wahrscheinlich genauso wie ich damals immer noch einen CD-Player. Ich habe nämlich auch noch so einen Pack vom Eddie, aber ich habe den CD-Player auch noch nicht gefunden.
Ich bin halt oldschool.
Ich bin ja schon froh, dass du es nicht auf Kassette gegeben hast.
Sag mal, abschließend noch, ich weiß, dass Timo, glaube ich, reingeguckt hat, mag den sicherlich nicht, aber MotoGP, Circuit de Barcelona, Circuit de Catalunya in Barcelona, war ja auch schon wieder völlig irre. KTM-Sieg, Miguel Oliveira, unglaublich, der Hammer.
Ja, mega geil. Ich habe die Emotionen der KTM-Jungs gesehen und ich habe auch mit großen Augen festgestellt, wie schnell die KTM im Vergleich zur Ducati auch auf der langen Geraden war. Also das war jetzt nicht so, dass die Ducati da ohne wenn ein Aber einfach mal weggefahren wäre. Da konnte man im Windschatten schon ordentlich mitfahren als KTM. Das konnte die Yamaha oder eine Honda nicht. Also das ist schon geil zu sehen, dass die Österreich, ich bin ja, muss ja ein bisschen parteiisch sein, ich lebe seit 20 Jahren hier, dass da jetzt die Jungs von KTM tatsächlich so einen Erfolg heimfahren konnten, ist einfach mega, mega geil gewesen. Hat mich riesig gefreut für Pit Beira, für Heinz Kienigartner, die ganze Truppe da rund um die Jungs. Richtig cool. Ich hoffe, die feiern das ordentlich oder haben das ordentlich gefeiert. Davon gehe ich ganz stark aus, auf jeden Fall.
Ja, da kannst du davon ausgehen. Ich war parallel immer so ein bisschen in SMS-Kontakt mit Hubert Trunkenpolz, der ein guter Freund von mir ist, das T aus KTM, weil der halt auch immer wissen wollte, was machen die Stuckis, also Ferdinand und Johannes auf dem neuen KTM. Die haben sich sehr gut geschlagen, die waren konstant in den Top 30, weil sich der KTM auf der Nordschleife anscheinend sehr gut fahren lässt. Dann hatten sie ja noch das Auto mit Christian Menzel, Dirk Adolf ist da gefahren, Felix von der Laden auf der KTM. Das war dann teilweise, ich sitze beim Kommentieren, SMS von Christina Sura, SMS von Hubert Trunkenpolz und was weiß ich nicht von wem alles. Thibaut Schade hat sich auch gemeldet. Völlig irre von der Intensität her auch vor allen Dingen dieses Wochenendes. Ich glaube, der es am ruhigsten hatte, war der im Auto war und das ist Martin, ne?
Ja, die meiste Zeit war ich im Hotel. ich war gefühlte 12 Stunden im Hotel, bis ich dann wieder an die Rennstrecke gegangen bin. Ja.
Was macht man dann da im Hotel? Hast du auch dieses Problem, was ich beschrieben habe, was ich immer beim Kommentieren beim 24-Stunden-Rennen habe, wenn ich mich da mal hinlege nachts, habe ich immer auch echt, okay, wir haben jetzt nicht so einen Stab wie ihr, da ist sicherlich auch einer eingeteilt für die Rubrik Rennfahrer aufwecken. Aber wie geht dir das? Kannst du dich dann, wenn dann so eine rote Flagge kommt, hinlegen, Schalter umlegen, einschlafen? Funktioniert das?
Ja, also bei der roten Flagge mehr, als wenn das Rennen läuft. Weil wenn das Rennen läuft, wirst du immer so up-to-date sein, was gerade geschieht. Da bist du immer nervös und willst da mit dabei sein. Aber bei so einer roten Flagge, wir haben die Hotels direkt neben der Rennstrecke, dann kehrt da wirklich Ruhe ein und dann wurde ja wirklich gesagt, okay, es startet definitiv nicht vor 6 Uhr in der Früh und dann findest du schon die Ruhe, weil dann musst du dich einfach hinlegen, du kannst ja nicht von 11 bis 6 Uhr nur in so einem Halbschlafdelirium sein, also da musst du dich dann ganz normal runterfahren und wirklich die Zeit nutzen, um zu schlafen und die findest du dann aber auch.
Noch eine Szene MotoGP. Timo, müssen wir besprechen. Fabio Quartararo. Martin, um es dir kurz zu erklären, dem platzt irgendwie vorne an der Lederkombi der Reißverschluss auf. Ob es der Airbag war, der es ausgelöst hat, weiß ich noch gar nicht. So viel Zeit zum Recherchieren hatte ich nicht. Ja, und da Fabio Quartararo ist einer der Fahrer, der unter der Lederkombi keinen Underall trägt. Das heißt, dieser Brustschutz, dieser Brustprotektor lag dann irgendwann auf der Strecke, flog dann da rum und dann kriegst du eine Onboard geliefert und du siehst Fabio Quartararo, wie er mit einem bis zum Bauchnabel offenen Lederkombi und gut rasierter, gut trainierter, nackter Brust auf dem Motorrad sitzt und trotzdem noch 340 auf der Geraden fährt. Da habe ich echt gedacht, ich spinne, als ich das gestern Abend gesehen habe.
Aber durfte der weiterfahren so? Oder?
Der durfte tatsächlich weiterfahren. Der hat Strafsekunden bekommen und ist heute dann im Nachgang auf Platz 6 zurückgestuft worden. Er hat aber selber gesagt, er hätte es im Nachgang sehr, sehr gut verstanden, gerade bei dem tragischen Unglück, was zuvor passiert ist mit Jason Dupasquier, wenn er die schwarze Flagge gekriegt hätte. Aus meiner Sicht aber, und deswegen spreche ich das an, der hätte die schwarze Flagge sofort kriegen müssen. Du kannst doch keinen 21-jährigen MotoGP-Fahrer, natürlich bleibt er sitzen, natürlich fährt der weiter, weil er fährt ums Podest mit, er ist der WM-Führende. Aber da muss es doch die schwarze Flagge geben. Das gibt's doch gar nicht.
Ja, das war schon hart. Ich meine, die Jungs haben ja eh schon nichts außer den Lederkombi um sich rum. Ja, der hauchdünn ist in Anführungszeichen. Ja, der Airbag mittlerweile schützt natürlich beim Aufprall. Aber wenn du dann gar kein, also das ist bei nackter Haut und dann bläst sich das Ding natürlich bei 300 auch noch auf wie so ein Elefant. Ja, das ist natürlich auch vom Handling und vom drauf sitzen bleiben mit Sicherheit auch nicht angenehm gewesen. Thema Sicherheit gar nicht mehr gegeben, was die Sicherheit zumindest bei den MotoGP-Fahrern betrifft. Also von daher, schwarze Flagge wäre, glaube ich, keine Fehlentscheidung gewesen.
Ja, das dazu. Ja. So, dann gucken wir mal auf die Uhr. 20.40 Uhr, 1 Stunde 9 Minuten haben wir gequatscht. Ja. Hat wie immer Spaß gemacht. Martin, ich hoffe dir auch.
Nach ja, dem absolut, Tag. Absolut. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich höre es ja mir nur immer an, meistens wenn ich laufen gehe. Und jetzt dabei zu sein, umso besser. Dankeschön.
Und dann kannst du jetzt selber hören beim Laufen gehen, ist
super. Ja, wunderbar. Geht's umso schneller.
Rasen gemäht und Bambus geschnitten hast du ja schon.
Ja, genau.
Wann reist ihr an in Monza?
Das kommt darauf an, ob wir irgendwie ein Meeting noch vor Ort haben. Und sonst, ich schätze, Donnerstagabend, Donnerstagnachmittag vielleicht.
Ja, bei mir, ich komme ja aus Bremen, das ist ja irgendwie flugtechnisch so ein bisschen.
Fährst du schon Dienstag, oder?
Dritte Welt? Nein. Ich habe heute meine Flüge bekommen, ich bin auch Donnerstagabend da. Dann sehen wir uns das nächste Mal und endlich auch mal wieder physisch. Und glaubt mir, ich vermisse es wie Sau. Martin habe ich ja zum Glück getroffen in der Eifel und Timo dann auch wieder. Matthias Killing wird dann in München im Studio sein, die Formel E begleiten. Also da kommt ein großer Motorsporttag auf uns zu oder Tage.
Ah, ist nicht in Mexiko in dem Fall, ist in München dann, oder?
Richtig.
Ah, okay, alles klar. Dann haben wir es auf jeden Fall viel besser in Italien. Auf jeden Fall.
In Mexiko moderiert die Kollegin Lisa Hofmann und in München kommentiert dann Tobi Schimon und Matthias Killing macht den Studiopart und Andrea ist mit uns an der Rennstrecke.
Gibt es eigentlich schon eine Restaurantbuchung von dir, Eddie, für Monza?
Nee.
Nicht? Was ist los?
Ich muss gestehen, ich war das letzte Mal in Monza. Boah, das ist verdammt lange her. Ich glaube, 2002 war ich das letzte Mal in Monza zu meiner ARD Formel 1 Zeit.
Wollte schon sagen, wo Enzo Ferrari gefahren ist.
Nein, seitdem war ich nicht mehr in Monza. Aber ich kenne ein paar Leute in Mailand. Ich werde auf jeden Fall ein paar Tipps noch raussuchen.
Ja, mal gucken, wer was rauskriegt, von uns drei. Ich denke, da gibt es ja ein paar Kontakte nach Italien irgendwo, wo man hingehen
so
kann.
So sieht's aus.
Oder mal anfangen also, kann. Ich gehe noch ein bisschen Opel E-Rally fahren dieses Wochenende. Also ihr dürft mir auch die Daumen drücken, meine erste Stage-Rally
steht voll im Glück. Programm. Sehr cool.
Dann sehen wir uns nächste Woche.
Super. Martin, was machst du nächstes Wochenende?
In der Tat habe ich heute noch das Legoland für meine Kinder gebucht. und da werden wir hinfahren.
Geile Idee.
Das ist sehr gut, wenn du mal zu Hause bist. Ja, ich bin leider nicht an der Rallye-Strecke hier in Norddeutschland, sondern ich fahre Donnerstag schon wieder nach Most, Tschechien. Habe mit großer Begeisterung die Tatsache zur Kenntnis genommen, dass die Reisebeschränkungen aufgehoben worden sind für Tschechien, weil es kein Risikogebiet mehr ist, und werde dann da die IDM begleiten. Also das war's, 1 Stunde 12 Minuten, Run Racing Motorsport Podcast mit Matthias Killing, der als Deckoffizier zurück auf die AIDA musste, nach Hamburg, mit Martin Tomczyk, der ein überragendes Rennen gefahren ist in der Eifel mit einem unglaublichen Anfangsstint, und mit Timo Scheider und seiner Expertise. In diesem Sinne, lasst uns Likes da und versucht diesen Podcast so gut wie es geht zu verbreiten, zu vermarkten, und mal gucken, was uns nächste Woche wieder alles einfällt. Danke fürs Zuhören.
Ciao. Ciao, danke.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.